Hallo zu einer neuen Ausgabe von Im Museum. Andreas hier. Heute geht unsere Deep Dive-Serie weiter. Wahrscheinlich habt ihr schon mitbekommen, wir laden uns hier jetzt regelmäßig Menschen ins Studio, mit denen wir ja tief in ein Thema eintauchen. Und heute tauchen wir in die Farbenwelt der Modegeschichte. Tatsächlich. Denn ich habe mir die Kuratorin des Wien-Museums, Michaela Lindinger, eingeladen, die mit uns über, ja genau das spricht, über die Farben der Modegeschichte. Sie gestaltet nämlich gerade eine Ausstellung zu diesem Thema, das im Herbst 2026 im Wien-Museum am Karlsplatz zu sehen sein wird. Das heißt, das ist auch ein First bei uns im Podcast. Wir haben nämlich noch nie mit einer Kuratorin gesprochen, deren Ausstellung noch nicht zu sehen ist. Aber das hat mir natürlich auch die Möglichkeit gegeben, zu verstehen, wie man so eine umfangreiche Ausstellung überhaupt auf die Beine stellt. Ja, und das war natürlich auch gleich meine erste Frage.
Ja, vielleicht muss ich vorausschicken, wir haben eine große Modesammlung im Wien-Museum und diese Modesammlung befindet sich in einem Depot. Ja, also sie ist nicht zugänglich. Sie befindet sich in Niederösterreich in einem Hochsicherheitsgebäude, in das eben nur die Mitarbeiter und Innen des Hauses hineingehen können. Hauptsächlich sind Sicherheitsgründe und auf der anderen Seite ist es halt auch, die Temperatur muss immer gleich sein, die Luftfeuchtigkeit muss immer gleich sein, ja. Weil das eben Kleidungsstücke sind, die wie gesagt teilweise fast 400 Jahre alt sind und die hängen in Kleidern und sind auch nicht, also in Kästen, ja, die sind auch nicht auf Figurinen angezogen. Also selbst wenn man hinein könnte, man hätte nichts davor, ja, weil da wird halt die Kastentür aufgeschoben, aber da sieht man im Prinzip nichts, weil die Kleider sind noch zusätzlich geschützt durch bestimmte Textilien und Papiere, ja, also man würde nichts sehen. Ja, und jetzt haben wir uns gedacht, okay, es wird Zeit, dass wir ein bisschen was aus der Modesammlung wieder zeigen, auch damit die Leute halt das sehen können, weil ich bekomme jeden Tag Mails mit dem Ansuchen, ich würde gerne eure Modesammlung besuchen, wie kann ich das machen? Und da muss ich immer zurückschreiben, ja, leider gar nicht. Ja. Gut, also jetzt haben wir beschlossen, wir stellen wieder mal Mode aus, aber man muss dazu sagen, das ist halt immer, es ist nicht ganz leicht, Modeausstellungen zu machen. Ja, erstens, sie kosten viel. Also früher war es zum Beispiel so, dass alle Objekte sowieso verglast gewesen sind. Ja. Weil halt ganz viele Stücke sind mit Perlen bestickt oder haben komplizierte Borten oder umständliche Verzierungen und das sollte nicht den Staub anfangen, weil da muss man dann ständig jedes einzelnen sozusagen Quadratzentimeter muss wieder die Restauratorin wieder sauber machen. Wow. Das ist unglaublich anstrengend. Das heißt, es ist einfach teuer. Ja. Und was das nächste ist, die Vorlaufzeit ist wahnsinnig lang. Ja, weil wir machen natürlich auch einen Katalog dazu, dass man das auch später noch sehen kann, diese Objekte. Das heißt, es muss alles vorher schon fotografiert werden. Es kommt alles auf Deutsch und Englisch. Es muss also alles schon übersetzt werden. Das heißt, wir müssen einfach sehr früh wissen, welche Objekte stellen wir aus. Ja. Also ich habe vor über 2 Jahren angefangen, die Objekte auszusuchen. Ja, natürlich zuerst schon habe ich mir ein Konzept überlegt, das ist aber schon viel älter, weil ich möchte diese Ausstellung schon sehr lang machen. Und zwar ist es eine Ausstellung über Farben. Also es geht sozusagen, was bedeuten die Farben in der Kleidung oder was bedeuten die Farben in der Mode? Welche Emotionen tragen sie mit sich? Welche kulturellen Zuschreibungen oder Bedeutungen haben sie? Es geht natürlich auch um einen selber. Was ist meine Lieblingsfarbe? Warum ist es meine Lieblingsfarbe? Ja? Was verbinde ich für Gefühle mit dieser Farbe? Ja? Und so werden auch die Räume gestaltet sein. Also es wird einen Raum geben, nur mit schwarzen Sachen.
Im Wien-Museum?
Im Wien-Museum am Karlsplatz, genau. Oder einen Raum nur mit roten Sachen. Ja, aber eben ganz unterschiedlich. Also bis vorgestern. Ja, es sind genauso Stücke aus 2025 dabei, wie eben Dinge aus dem 18. und 19. Jahrhundert.
Bevor wir da jetzt wirklich in die Ausstellung selber reingehen, weil da habe ich schon einige Fragen, wieder zurück. Das heißt, in Niederösterreich gibt es da dieses Lager und das Depot und das ist, wie muss man das vorstellen? Ist das dann staubgeschützt dort oder?
Es ist staubgeschützt, obwohl es leider halt nicht staubfrei ist. Ja, also wir haben das damals versucht. Wir sind seit 2013 in diesem Depot und früher war die Modesammlung eine Zeit lang in Hetzendorf untergebracht, wo damals auch die Räume der Kuratorin gewesen sind, meiner Vorgängerin. Und dann war es in einem Depot in der Leberstraße, was für uns ehrlich gesagt angenehmer war, ja, weil es halt nicht so weit ist. Ja. Also dahin aus nach Niederösterreich fahren, ist ein ganzer Tag weg.
Ja. Aha, okay. Aber was Leute wahrscheinlich nicht verstehen und ich auch nicht verstanden habe, bevor ich angefangen habe, mich in Museen zu bewegen, ist, dass natürlich, ich meine, es klingt naiv jetzt, das zu sagen, aber hier haben wir mir gedacht, okay, das Museum hat halt, was im Museum ist. Und dann kommen sie so drauf, na, überhaupt nicht, sondern die Museen haben unfassbar große Lagerhallen. Und genau. Egal ob Kunstmuseum oder das Wienmuseum. Ja. Das heißt, und wie ist diese eine der größten Kleidersammlungen Europas, hast du gesagt? Mhm. Wie ist das überhaupt passiert? So was passiert ja nicht aus Zufall.
Nein. Ja, also diese Modesammlung, die wir haben, besteht ungefähr aus 25.000 Stück, eher ein bisschen mehr. Und da ist also alles dabei, Kleidungsstücke, Taschen, Schuhe, Hüte, Schleier, Fächer, alles, was man sich nur vorstellen kann. Ja? Also alles an Kleidungsstücken und an Accessoires betreffend Frauen, Männer und Kinder. Also wir haben natürlich schon am meisten Frauenkleidung, wie eigentlich jede Modesammlung, glaube ich, auf der Welt. Aber wir können schon auch für Männer und Kinder die Dinge so zeigen, dass man versteht, wie man angezogen war und aus welchen Gründen. Mhm. Ja, also das können wir auch.
Und unter welchen Kriterien werden die Dinge dann aufgenommen und wer sammelt die?
Genau, und einen Großteil haben wir gesammelt bekommen von Leuten, die halt entweder von ihren Vorfahren oder auch selber halt Kleidungsstücke weggegeben oder auch gefunden haben und dann halt bei uns angerufen haben, braucht ihr, könnt ihr brauchen und so weiter. Mhm. Ja. Also das Museum stammt aus dem 19. Jahrhundert und eigentlich von dieser Zeit an hat es eine Kleider- oder später dann eben Modesammlung, wie es heute heißt, gegeben und von Anfang an sind Dinge gesammelt worden. Also heute sammeln wir zum Beispiel wirklich nur mehr, was uns definitiv fehlt. Mhm. Ja, also zum Beispiel werden sehr häufig halt Unterhosen um 1900, Combination aus den 50er Jahren angeboten. Das können wir nicht mehr aufnehmen, weil wir einfach zu viel haben. Mhm. Ja, also es wird jetzt ganz gezielt nachgesammelt.
Ja, was fehlt denn?
Ja, zum Beispiel Hosenanzüge aus den 30er Jahren für Frauen, die gut erhalten sind. Das ist ein bisschen schwer in Wien zu kriegen.
Wahrscheinlich, ja. Weil die nur beliebt sind. Kann das
ja
sein?
Vielleicht, aber es war halt auch damals so, die 30er Jahre waren eine ökonomisch nicht sehr angenehme Zeit. Viele Leute haben es sich gar nicht leisten können. Ja, viele Leute haben Dinge selber zusammengeschneidert, haben Kaputtes aufgetrennt, was Neues draus gemacht. Also es war halt einfach nicht die beste Zeit, um schicke Dinge zu kaufen.
Aber wie bestimmst du dann überhaupt, dass das jetzt kommt ja jemand mit einem Hosenanzug und wie kommst du dann überhaupt auf diese Konklusion, der ist aus den 30er Jahren?
Ja, das sehe ich im Prinzip am Schnitt. Ja. Also wir haben natürlich auch Dinge, die verändert worden sind. Ja. Wenn ich mir dann selber nicht sicher bin, gehe ich zur Textilrestauratorin und die sagt mir dann, aus welcher Zeit die Naht ist. Ja. Wir nehmen aber veränderte Dinge nicht auf in der Modesammlung, leider. Also es müssen wirklich originale Stücke sein. Wenn ein Knopf verändert ist, okay, wird diskutiert, ja, aber im Prinzip muss der Schnitt, der Stoff und alles wirklich original aus der Zeit sein.
Ah, wow, schon ein veränderter Knopf kann
ein Ausscheidungsgrund sein, ja.
Ja, aber dann wird es natürlich knapp, ne?
Ja, muss man so es sagen. Wird definitiv knapp. Ja, aber es gibt Kostümsammlungen, es gibt viele andere Dinge, wo man das dann hingeben kann, wo das jetzt nicht so ein Riesenproblem ist, ja. Mhm. Aber wir sind halt eine museale Sammlung und wir sammeln nur originale Stücke.
Das heißt schon, das Wien-Museum gibt es seit wann?
Seit den 1880er Jahren, da war es im Rathaus. Ja.
Aha, da war es im Rathaus, weil ich muss ja sagen, ich bin ja wirklich ja wieder da in Panause, ja, kenne mich ja überhaupt nicht aus.
Also dieses Gebäude am Karlsplatz seit 1959.
Und das war von Anfang an da schon klar, dass die Mode sammeln. Also der Sammelauftrag war von Anfang an schon
Ja, weil es einfach
gegeben.
Ein bürgerliches Stadtmuseum ist. Ja. Und das Bürgertum war also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts praktisch die bestimmende Schicht in der Stadt. Mhm. Und das Bürgertum hat sich nicht zuletzt, also natürlich durch die Häuser, die Einrichtung, die Palais, ist klar, aber natürlich auch durch die Kleidung definiert. Mhm. Und daher war das von Anfang an ein ganz wichtiger Punkt, wie stellt sich das Bürgertum dar, ja, mit Hilfe der Kleidung. Und daher ist das auch gesammelt worden, genau.
Was ist das früheste Stück, das ihr habt?
Das sind so Strumpfbänder, die sind aus den 1780er Jahren und wir stellen davon auch etwas aus.
Aha, okay. Und dann ist es weitergegangen mit welchen Sachen?
Was wir dann als nächstes ausstellen, also mehrere Stücke stellen wir aus der Zeit um 1800, also aus der Empire-Mode, wo fast alles für die Frauen weiß war.
Aha.
Ja, das ist auch ganz interessant, erklären wir dann warum und so. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel auch aus Ende des 18. Jahrhunderts ein Bubenkostüm in Grün, wo man eben sehen kann, diese rousseausche Idee zurück zur Natur, ja, das hat sich dann in grüner Kinderkleidung niedergeschlagen. Aha. Also auch solche Dinge thematisieren wir.
Das heißt, es gibt da im Endeffekt so fast Ideologiegeschichte in einer gewissen
Weise. Es ist eine Kulturgeschichte der Mode. Das ist wirklich das, was für uns als Erzählstrang dahinter das Wichtigste ist. Ja. Natürlich soll man auch ein Erlebnis haben, indem man halt diese tollen Kleidungsstücke sieht. Ja.
Klar, aber wieder jetzt kann man vielleicht zur Ausstellung gehen. Die Frage ist schon, wie viel du davon preisgeben willst, weil natürlich bin ich schon jetzt, weil am Anfang das Erste, was du mir jetzt gesagt hast, okay, diese Ausstellung, da geht es um Modegeschichte nach Farben. Konnte ich mir jetzt noch nichts vorstellen, aber jetzt schon mit diesem einen Beispiel davon, dass die Kindermode weiß war.
Grün, in dem Fall grün.
Also
ja.
Grün, ja genau.
Ja, weiß war es dann später auch aus bestimmten Gründen, das erklären wir dann auch.
Aber das würde mich natürlich schon interessieren, vielleicht kannst du so kleine Spotlights setzen von Dingen, die in der Ausstellung dann zu sehen sind und dann aber schon auch die Geschichten dahinter.
Ja, also weiße Kinderkleidung zeigen wir zum Beispiel aus der Zeit um 1880, 90. Ja. Und das Problem von allen Modesammlungen, halt auch von unserer, ist, dass viele Stücke von eher ärmeren Bevölkerungsschichten sich nicht erhalten haben. Ja, weil das ist halt aufgetragen und irgendwann weggeworfen worden. Also diese weißen Kinderkleider, das haben bürgerliche Mädchen oder bürgerliche Jungs getragen. Mhm. Und damit hat man auch gezeigt, wir können uns das leisten, die Kinder weiß einzukleiden. Mhm. Ja, weil das konnte man nur einmal tragen. Dann war das Personal da, das hat das natürlich gewaschen. Mhm. Ja, und am nächsten Tag wieder was anderes Weißes. Also weiße Kleidung für Kinder, das war ein Statussymbol, eben auch dieser Ringstraßengesellschaft.
Es ist aber spannend, dass ja heutzutage der weiße Sneaker, der niemals befleckt sein darf, ja auch wieder ein Statussymbol geworden
ist. Genau, es waren hier Dinge, auch das können wir thematisieren in der Ausstellung, ja, wie manche Dinge oder manche Denkweisen durchaus tradiert werden, natürlich bis heute. Ja, selbstverständlich.
Mhm. Was ist die Farbe, die am öftesten verwendet wurde in der Modegeschichte?
Also das kann man so ehrlich gesagt nicht sagen, man kann es für heute sagen. Heute ist die Lieblingsfarbe von vielen Leuten blau und zwar ist das völlig egal, ob die jetzt in Feuerland wohnen oder in Reykjavik. Ja, das ist weltumspannend um den ganzen Globus, ist in den letzten Jahrzehnten blau immer wieder als Lieblingsfarbe genannt worden. Und es ist auch bei uns tatsächlich in der Modesammlung, es bildet sich ein wenig ab, wenn ich mir die Sachen aus dem 20. Jahrhundert nur vornehme, ja, dann sehe ich tatsächlich, dass sehr, sehr viele blaue Kleidungsstücke dabei sind. Mhm. Also unsere Kapitel Rot, Blau, Gelb, Grün etc. sind unterschiedlich groß, eben weil es nicht von allen Stücken viele Sachen gibt. Und Blau ist schon eins von den recht großen Kapiteln.
Mhm. Aber warum Blau?
Ich glaube, es hängt mit der Sehnsucht der Leute in Mitteleuropa, weil das ist ja Wiener Mode. Ja? Also wir sammeln nur Wiener Stadtmode. Ich glaube, es hängt ein bisschen mit der Sehnsucht der Leute in der Stadt nach dem Himmel, nach dem Meer, ja, nach derartigen, also nach guten Gefühlen. Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen. Natürlich gibt es auch immer wieder Blau als Modefarbe. Das gibt es schon auch. Ja? Also das sind Matrosenanzüge der 1910er Jahre, ja? Oder dann gewisse Uniformen in diversen Schulen, die waren dunkelblau zum Beispiel. Also es gibt schon immer wieder so Spots, das Blau. Also nicht nur Modefarbe, sondern dass es halt grundsätzlich sehr häufig verwendet worden ist.
Ich habe heute ein blaues Hemd an und
das
muss sagen,
ich als nächstes sagen, die Jeans.
Die Jeans, ein blaues Jeanshemd und muss sagen, ich wäre jetzt am liebsten am Meer. Das heißt, du hast absolut, zumindest bei meinem Fall, warst du vollkommen spot
on. Die Jeansmode ist halt dann in den 50er und 60er Jahren aufgekommen und die waren am Anfang auch alle blau. Also schon allein dadurch hat dann Blau wieder einen neuen Aufschwung erlebt. Das wollte ich vorher.
Kann man vielleicht so einen kleinen Streifzug durch die Mode des 19. Jahrhunderts machen? Vielleicht bis heute?
Wir können vielleicht einige Streiflichter setzen. Ja. Also wie gesagt, am Anfang des 19. Jahrhunderts gab es eben die Empire-Mode und die Empire-Mode war weiß. Mhm. Ja. Und es kam also hauptsächlich aus Paris, aus der napoleonischen Zeit. Und das Interessante an diesen weißen Kleidern war, sie waren wahnsinnig eng. Ja, weil durch die Französische Revolution sind also diese sehr weiten, mit Krinolinen unterlegten Kleidern für eine Zeit lang abgeschafft gewesen.
Aha, weil die
haben also gegen den Adel revoltiert.
Adel konnotiert waren.
Ja, und dann waren die Kleider plötzlich ganz gerade, die für die Frauen. Ja, und man hat auch kaum eine Unterwäsche getragen. Mhm. Und in Paris haben sie das auf die Spitze getrieben und haben dann also mehr oder weniger nasse Kleider angezogen, um also die Körperform genau nachzeichnen zu können. Ja, weil es war die klassizistische Mode, sagt man heute. Man wollte aussehen wie eine griechische oder römische Statue.
Aha, wirklich?
Ja, also die haben aber nicht gewusst, dass die griechischen Statuen alle bemalt gewesen sind. Ja,
aber die waren bemalt?
Ja, also das Parthenon und in Athen, das war heute, alles was man heute weiß sieht oder in Segesta oder im Pestum, das war früher alles komplett bunt.
Wirklich?
Ja.
Ja, aber das ist ja, aber da gehen wir ja ganz woanders hin, aber nur weil ich da jetzt gerade so aufspringe. Ich war nämlich vor 2 Wochen in Athen
Oh, schön.
Und ich war noch nie dort. Also ich war einmal davor dort, aber da bin ich mit meinem Fahrrad hingefahren. Und dann war aber, da habe ich keinen kulturellen Fokus drauf gehabt. Und dann war ich zum ersten Mal beim Parthenon, ja, sorry. Genau. Und war ja total fasziniert. Aber mir jetzt vorzustellen, dass das bunt war. Ja, aber wie bunt?
Komplett bunt. Das war, also man sieht heute, hat man eben die entsprechenden Geräte, mit denen man die Farbreste auch tatsächlich sehen kann. Und wenn du es ganz genau weißt, auf der Akropolis, wo du schauen kannst, siehst du bis heute die Reste. Ja, aber man muss es sehr genau wissen. Ja, die waren mit Statuen, mit Figuren bemalt, die Kapitelle waren rot, die Säulen waren blau. Der ganze Fries war bemalt, wirklich? Ja, die Figuren alle, ja. Es war einfach komplett bunt, das sollte Eindruck machen. Deswegen war es so farbig.
Und wenn die das gewusst hätten in Paris?
Dann hätte es wahrscheinlich eine ganz andere klassizistische Mode gegeben. Ja. Ja, und gleichzeitig mit dieser weißen Kleidung für die Frauen kamen die weißen Westen für die Herren auf. Ja. Und bis heute sagt man ja, naja, der hat eine weiße Weste, sonst der hat ein reines Gewissen. Ja. Also die Farbe Weiß steht für Sauberkeit, sie steht für Reinheit, heute steht sie auch für Hygiene. Ja. Man denkt ja an das Spital, wo die meisten Ärzte halt im weißen Kittel kommen. Also Weiß kann unterschiedliche Möglichkeiten und Schattierungen und Ideen dazu haben. Aber um 1800 war es tatsächlich die dominierende Farbe, vor allem in der Frauenmode. Oder dann zum Beispiel etwas später in den 1830er und 40er Jahren, da war Karo-Muster sehr in. Ja. Also jeder heute kennt den Schottenrock, ja, aber das ist eigentlich nichts Modernes aus dem 20. Jahrhundert. Also das ist durchaus eine Mode, die in den Biedermeier-Jahrzehnten bereits sehr modern gewesen ist.
Mhm. Ja. Auch bei uns?
Ja, auch bei uns. Wir stellen auch Objekte aus dieser Zeit aus, ja, mit Karo-Muster und dann eben also eins aus der Biedermeier-Zeit, dann eines aus den 1970er Jahren, ein Mädchenröckchen, damit man halt sieht, dass das ein Muster ist, das sich durch die Jahrhunderte durchzieht.
Ich kann mir vorstellen, dass dann die Mode wahrscheinlich auch manchmal von technischen Entwicklungen geprägt war, oder?
Genau. Ja,
dass es dann überhaupt möglich geworden ist, solche Muster herzustellen, oder bin ich
dann auf dem
richtigen Trichter?
Ja, also diese Muster sind bereits gedruckt, ja, das geht schon länger, das war schon im 18. Jahrhundert üblich, aber was im 19. Jahrhundert dann wirklich sehr wichtig war und bis heute natürlich dominierend ist, das sind die künstlichen Farben. Ja. Also in der Biedermeierzeit war praktisch noch alles natürlich gefärbt mit natürlichen Farben, entweder aus Pflanzen oder aus auch teilweise das Lapislazuli, aus Steinen Abrieb hergestellt.
Da habe ich gehört, dass Lapislazuli, ein Zungenbrecher, zu einem gewissen Zeitpunkt teurer war als Edelsteine oder Gold.
Genau. Ja. Also Lapislazuli ist eben auch für Künstlerfarben hergestellt worden und in der Renaissance, ja, also die berühmten Maler der Renaissance haben damit gearbeitet und tatsächlich waren die, also wenn man das Gramm oder so aufrechnet, waren die eine Zeit lang teurer als Gold.
Und dann war es vertraglich sogar geregelt, wie viel davon in einem Bild verwendet werden.
Genau, weil man sonst sich das einfach nicht leisten kann, weil sonst könnte der Künstler dann nachher sagen, ja, ich habe jetzt aber doch mehr gebraucht. Ja. Also das wollte man durch solche Verträge vermeiden. Genau.
Das heißt also, einerseits, das waren dann diese ultra teuren Rohstoffe, die man anfänglich immer nur sehr, sehr sparsam
eingesetzt hat.
Keine Ahnung, wo man das Englisch Wort,
sparsam
eingesetzt hat. Und dann plötzlich gab es aber den Wandel, plötzlich hat es diese chemischen...
Es ist einfach billiger geworden. Ne? Also man darf ja nicht vergessen, zum Beispiel Mittelalter, also so wenig über das Mittelalter wissen Sie mal das Erste. Aber man muss davon ausgehen, dass die unter Anführungszeichen normalen Leute natürlich keine farbige Kleidung anhatten. Ja? Das war einfach nur beige, obwohl es beige natürlich damals auch nicht gegeben hat. Beige ist eine Farbe aus den 20er Jahren, aber es ist jetzt egal. Ja? Also
so
in Naturfarbe, genau, also in Naturfarben gekleidet waren. Wenn es gut gegangen ist, relativ hell. Wenn es eher schlecht war, bräunlich und dergleichen. Ja? Es gab auch Kleiderordnungen bis ins 18. Jahrhundert, ja, wo genau gestanden ist, welche Bevölkerungsgruppe darf welche Farben tragen.
Nein.
Ja, natürlich.
Wirklich?
Vor allem ist es auch darum gegangen, wer welche Farben nicht tragen darf, natürlich. Ja. Weil es haben halt immer wieder die Leute versucht, wenn sie mehr Geld hatten, aber halt trotzdem nicht adelig waren, sich so anzuziehen, als wären sie adelig. Ja. Und das wollte man vermeiden. Also die haben zum Beispiel billige Pelze so eingefärbt oder so umgeschnitten, sagen wir mal, dass sie auf die Weite halt wie teurere Pelze aussehen. Ja, alles das durften es natürlich nicht. Ne? Aber im 18. Jahrhundert also sind sehr viele Bevölkerungsgruppen bereits so reich gewesen, dass diese Kleiderordnungen, obwohl es sie gab, es war nicht mehr durchsetzbar. Ja, also das war dann im Prinzip vorbei. Und mit den Anilinfarben, also das sind eben diese künstlichen Farben, die sind 1853 erfunden worden. Und damit ist es dann möglich geworden, sehr, sehr viele Stoffe relativ günstig einzufärben. Ja? Mhm. Und damit ist es dann aufgekommen, dass sich viel mehr Leute dann Kleidung unter Anführungszeichen von der Stange, das hat es noch nicht wirklich gegeben, aber man war auf dem Weg dazu, ja, dass sich die das dann haben leisten können. Und die erste solche künstliche Farbe, die hieß Mauve. Ja? Mauve kommt von Malve, das war eine Art Lila. Mhm. Und die Queen Victoria in England hat diese Farbe getragen, weil ihr Mann ist verstorben gewesen. Und sie hat diese Farbe getragen, abgesehen von Schwarz, was eigentlich damals die Trauerfarbe war. Und dadurch, dass sie das getragen hat in der Trauerzeit, ist Mauve dann zu einer Halbtrauerfarbe aufgestiegen. Mhm. Ja? Und das ist die erste künstliche Farbe, war unglaublich in. Ja? Und manche von euren Hörerinnen und Hörern wissen vielleicht, dass die Kaiserin Elisabeth in mauvefarbener Tinte geschrieben hat. Also diese Farbe war eben für die Trauerzeit bestimmt. Ja? Und mhm. sie ist ja viel in Schwarz gegangen nach dem Tod mhm. des Kronprinzen. Mhm. Auch da sieht man, wie dieses Mauve sämtliche Leute ganz stark erfasst. Das war eine regelrechte Manie. Mhm. Ja.
Sehr dramatisch immer, die Kaiserin.
Sehr.
Ja, das ist ja spannend. Und das heißt dann eben so, dann kommt plötzlich diese künstliche Farbherstellung und stellt dann alles auf den Kopf. Und verändert dann wahrscheinlich das komplette Farbspektrum der Gesellschaft.
Genau, es verändert das Farbspektrum und auch das Farberleben. Ja? Weil viele Farben hat man früher ganz einfach nicht herstellen können. Ja? Also dieses Orange, so wie wir es heute kennen, oder bestimmte Gelbschattierungen, das war früher halt ganz stark abhängig von dieser Pflanzenfarbe. Hat der Stoff das jetzt mehr aufgenommen, mhm. hat das weniger aufgenommen, hat seine Wäsche überstanden, hat es das ausgehalten, wenn ich das auf die Wäscheleine hänge und durch die Sonneneinstrahlung die Farbe ausgeblendet leicht wird. Damit musste man früher immer rechnen. Ja, das war völlig normal. Und mit diesen chemischen Farben konnte man es praktisch die gesamte Palette ja, herstellen, ohne dass es irgendwie verdirbt. Ja, es verdirbt natürlich schon, aber nicht halt in der Art und in der Art und Weise, wie das mhm. mit den natürlichen Farben der Fall gewesen mhm. ist. Ja. Plötzlich waren alle Farben möglich und sie waren relativ günstig in der Herstellung.
Mhm. Das ist schon spannend, wenn man dann so auf die Geschichte blickt, weil wir natürlich gewisse Zeitspannen, genau das, was du jetzt tust, nur mir fällt es jetzt gerade auf, natürlich mit gewissen Formen von Farbprächtigkeiten beispielsweise assoziiert, dass man zum Beispiel sagt, so die 60er, 70er Jahre waren dann plötzlich so farbprächtig. In einer gewissen Weise waren da ja Farben an sich noch relativ neu.
Na, also in den 1960er.
Du hast
das die 1960er gemeint?
Das 1960er.
Ja, na, ja, also da war schon alles eigentlich relativ normal.
War schon alles
also
durchgespielt.
Bei uns Farben. War, wie soll ich sagen, bei uns vielleicht nicht so sehr. Mhm. Ja, deswegen sind so viele Jugendliche damals nach London gefahren, um dort einzukaufen.
Wirklich?
Weil, ja, weil es halt diese Sachen bei uns noch nicht mhm. gegeben hat. Aber zum Beispiel ein Stück aus den 1960ern, das für uns ein wirklich ganz, ganz wichtiges Objekt in der Modeausstellung sein wird, ist ein Neongelb, also wirklich ein super knallgelber Anzug für Herren aus dem Jahr 1968. Und da sieht man halt, wie die Popkultur aus England kommt mit den Beatles. Ja, das ist so ein typischer Sgt. Pepper Anzug. Mhm. Wie das langsam, aber sicher auch in Österreich oder in Wien Fuß fasst. Ja. Es ist aber wirklich der einzige Anzug in der Art, den wir überhaupt in der Modesammlung haben. Und das ist ein Anzug, der ist extrem schmal. Also wir haben Probleme gehabt, eine Figurine zu finden, mhm. wo wir den drauf anziehen können. Ja. Die war sicher für einen Buben von 15 oder 16
Verstehen.
Jahren gedacht.
Verstehen.
Aber man sieht halt das Bunte eben, was du meinst, in den 60er, 70er Jahren, wie lange das gedauert hat, ja, bis es durch die Popkultur aus Amerika, England dann langsam, aber sicher auch in Wien Fuß gefasst hat. Mhm. Also wo man das auch sehr gut sieht, ist an den Hochzeitskleidern. Mhm. Ja. In den 60er Jahren, zum Beispiel in England, haben viele junge Frauen schon in Mini geheiratet. Schon weiß, okay, ja, aber Mini. Mhm. Und bei uns halt weiterhin traditionell langes weißes Kleid. Ja. Mhm. Einen einzigen haben wir, ja. Mhm. Ein einziges Hochzeitskleid, das Mini ist, aus den 60ern, das stelle ich mir natürlich auch aus. Mhm. Aber man sieht halt, dass das Wien eine, wie soll ich sagen, modisch eher konservative Stadt gewesen ist. Mhm. Und das sieht man natürlich auch in der Modesammlung, die das Stadtleben abzeichnet.
Mhm. Ja. Ich muss dir jetzt auch nach dem Leopardenprint fragen. Das ist mir auch ein Anliegen. Ja. Wann ist das?
Ja, Leopardenfell an sich, ja, als Statussymbol, das gibt es ja, das sage ich mal, seit der Kleopatra oder so. Ja, also,
stimmt, sie war ja quasi berühmterweise darin gekleidet.
Es stimmt sicherlich nicht, aber
stimmt
die.
Nicht? Ja. Okay, das ist. Weil nein, also wir haben Halbwissen und dieses Halbwissen ist dann auch nicht richtig.
Nein, das hat damit gar nichts zu uns. Das Problem ist einfach, dass unser Wissen über die Kleopatra, ja, das kommt ja fast nur von römischen Schriftstellern, ja, und im Allgemeinen halt von solchen Schriftstellern, die jetzt dieser ganzen Angelegenheit da mit Caesar, mit Marc Anton und so jetzt nicht sehr wohlwollend
genau, sie hat ja teilweise sogar in Rom dann gelebt, ne?
Genau.
Und war überhaupt nicht beliebt.
Nein, überhaupt nicht.
Ja, war angeblich sogar der Grund dafür, dass Caesar dann das Messer essen.
Ja. musste. So sagt man, ja. Also wie gesagt, man muss halt diesen Quellen gegenüber immer kritisch sein. Mhm. Man muss immer bedenken, wer hat sie geschrieben, zu welchem Zweck sind die überhaupt geschrieben worden, was steckt da dahinter an politischen Auseinandersetzungen in dieser Zeit, vor der Kaiserzeit und so. Ja, also ich wäre da eher vorsichtig bei allem, was die Kleopatra halt so betrifft.
Zumindest hat man sie vielleicht auch in einem gewissen Exotismus.
Exotismus? Exotismus, ja, natürlich,
danke.
Den gab es da schon. Ja,
genau, natürlich. Zumindest ist sie damit assoziiert worden, weil das natürlich das Tierische und das, und das andere.
Genau, das andere. Und dann ist sie auch noch eine Frau, ja. Und dann ist sie eine Frau, die offenbar schon mehrere Männer unter Anführungszeichen verführt hat. Ja. Und dann wird sie auch immer als Ägypterin bezeichnet. Sie war eine Griechin. Ja, das ist ein Unsinn. Also. Ägypten war ja da schon längst seit Alexander dem Großen unter griechischer Herrschaft. Ja, und alle Leute, die dort regiert haben, waren natürlich Griechen und die Kleopatra war eine Griechin, was, so wie alle anderen auch.
Was ich nicht gewusst habe, ist, dass die Kleopatra von den Pyramiden genau zeitlich genau gleich lange entfernt war,
wie wir von ihr. Ja, so ist es.
Das war für mich aber auch total überraschend, weil man natürlich immer diese fast die Karikaturen kennt.
Ja.
Zum Beispiel bei Asterix und Obelix.
Ah ja, da sind immer die Pyramiden zu sehen.
Das sind immer die Pyramiden
dabei
zu sehen.
Dabei stimmt auch das nicht, weil die Kleopatra hat ja in Alexandria geherrscht und da sind die Pyramiden beileibe nicht zu sehen.
Aber natürlich, und um da wieder den Bogen zurück zur Mode zu machen, diese Dinge prägen einem natürlich die Vorstellung auch von den Dingen.
Ja.
Und wir bringen diese Dinge dann auch zum Ausdruck und wie wir das machen wir über die Dinge, indem wir uns kleiden.
So ist es. Genau, das ist auch ein Thema unserer Ausstellung. Ja. Mhm. Also diese Leopardenprints gibt es dann im Prinzip, seit man gedruckt hat. Ja. Also man sieht sie schon vor 1800.
Und waren die so jemals ein Thema? Habt ihr viele Sachen? Oder gibt's
wir haben schon natürlich Sachen, aber halt erst aus dem 20. Jahrhundert. Aber man weiß es aus Beschreibungen, dass es teilweise schon, also noch vor der Empire-Mode, dass es teilweise in Kleidern bereits eingesetzt gewesen ist. Nicht ganze Outfits, aber als Borte, als Zierde war dieser Print bereits eingesetzt. Mhm. Ja.
Ist es richtig, stimmt das, dass sich auch manche Moden nach Tiervorbildern entwickelt haben, nach Vögeln und sowas?
Ja, kommt nicht vielleicht nach Tieren, aber nach der Gedankenwelt, die vielleicht gerade in war. Ja. Also Vögel und Blumen sehen wir eben ganz stark im 18. Jahrhundert, wo eben Rousseau, zurück zur Natur, das war total interessant, das hat die Leute fasziniert. Die Gärten sind plötzlich nicht mehr geometrisch gewesen, sondern plötzlich kommt der englische Landschaftspark auf. Das ist natürlich auch alles inszeniert und künstlich gemacht, aber es wirkt natürlich. Ja. Also alles, was damals natürlich gewirkt hat, das war total gefragt. Mhm. Und deswegen hat man dann auch diese Prints.
Kannst du vielleicht den rhetorischen Gedanken, der das ausgelöst hat, nochmal ein bisschen nachzeichnen?
Die Mode mit der Natürlichkeit?
Genau, und überhaupt die Natürlichkeitsglaube oder dieser Rückgriff auf die Natur. Mhm. Gegen den Fortschritt in Wirklichkeit, der dort passiert ist.
Oder? Nein, na, stimmt, bitte.
Deswegen frage ich
also Jean-Jacques Rousseau hat in Frankreich mehrere Werke publiziert, wo er eben die Gesellschaft, so wie sie war, zu seiner Zeit angegriffen hat. Ja. Und wo er eben vorgeschlagen hat, wie wir den Fortschritt besser vom Menschen her gesehen, wie wir das besser in den Griff oder wie wir das besser machen können eigentlich. Ja. Und er hat gesagt, dass wir dürfen nicht gegen die Natur leben, sondern wir müssen mit der Natur leben. Und das Stichwort, das ihm bis heute geblieben ist und das ja sogar durch die grünen Bewegungen dann in den 70ern und 80ern noch beeinflusst hat, das war eben dieser kurze Satz, zurück zur Natur. Mhm. Und dieses Zurück zur Natur hat also in der Literatur einen riesigen Impact gehabt, vor allem dann eben in der Gartengestaltung, als man in Frankreich von den klassischen barocken, alle geschnittenen Hecken, wie wir es auch in Schönbrunn übrigens sehen, weggekommen ist. Ja. Mhm. Und man kommt dann hin zu dem, was wir in Laxenburg sehen. Zwar ein inszenierter Garten, aber er wirkt halt so natürlich, wo man halt herumgehen kann, wo die Buchsbäume nicht rund sind, sondern vor sich hinwachsen dürfen. Da gibt es natürlich künstliche Teiche, künstliche Bäche. Aber alles wirkt halt so natürlich. Ja, das ist der Grund. Also Marie Antoinette war eine französische Königin, die das als allererste aufgenommen hat. Ja, sie hat sich einen Park gebaut, das sogenannte Hameau, nach englischem Vorbild und man kann sich dort ja bis heute ansehen. Mhm. Ja, also dort wirkt alles natürlich, ist aber natürlich völlig künstlich. Mhm. Und das ist eben der Gedanke, den wir in diesen Gärten und auch in der Mode sehen können. Mhm. Und dann gibt es eben diese Blumenprints oder es gibt eben mit kleinen Vögeln drauf oder es gibt Parfums, die nach Rose und Jasmin duften, also keine schweren Düfte mehr. Ja. Das hat alles irgendwie dazugehört. Mhm. Dann weg mit den Perücken, die natürlichen Haare, also alle diese Dinge sind in den 1780er, 90er hat das dann die reiche, adelige, aber auch großbürgerliche Welt erobert. Mhm. Und das ist, wie gesagt, ein Gedanke, der auch im 20. Jahrhundert durchaus noch eine Rolle gespielt hat.
Ich bin jetzt schon alt genug, um zu sehen, dass Mode immer wieder wiederkommt. Ich bin jetzt zum ersten Mal, ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter mir das gesagt hat, wie, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Kind war. Und sie hat mir gesagt, sie hat mir immer, wenn wir irgendwo spazieren gegangen sind, hat sie immer auf irgendwas gedeutet und hat gesagt, das war in meiner Zeit schon modisch in. Und damals habe ich das einfach so als normales Kommentar hingenommen. Ja. Ne? Aber genauso wie die Dinge, wenn dir jemand sagt, pass nur auf, wie schnell du von 20 auf 40 springst, nimmt man auch so hin, bevor man es dann selber erlebt hat. Und jetzt bin ich alt genug, tatsächlich diese zyklischen Sachen zu sehen, weil zum Beispiel jetzt die jüngeren Gen Zs schauen schon wieder so aus, wie wir 1990.
Ja, genau.
Es ist spannend. Und da denke ich mir natürlich, als jemand wie du, die sich so intensiv mit Mode beschäftigt, wie nimmst du das wahr?
Für mich ist es eigentlich eher normal. Ja. Also ich weiß, dass die Dinge wiederkommen von der Idee her. Nur was man halt schon irgendwie berücksichtigen muss, es kommt eher als Zitat. Ja, oder eher als Idee wieder. Also ich sehe zum Beispiel auch total viele Leute, die halt auch schon wie du sagst, späte 80er, ja, oder manche kleiden sich eher wie Y2K, ja, mit diesen super kurzen Tops und halt Hüfthosen wieder und Hosen, die unten eher auseinandergehen. Ja. Aber damals war es halt so, also egal ob in den 80ern oder Y2K, das war halt so, dass es eigentlich nur das gab. Ja. Mhm. Und heute finde ich, wenn du jung bist, 16, 17, hast du einfach viel mehr Möglichkeiten. Ja. Mhm. Du kannst für dich selber etwas aussuchen, was du nur selber für dich erfindest. Du kannst sagen, okay, mir gefallen diese 80er, eigentlich ich nehme mir die Inspiration von dort, oder mir gefallen diese Hüfthosen und ich trage jetzt das, so wie die Leute in 2005 oder so. Mhm. Ja. Also du hast heute viel mehr Möglichkeiten, viel mehr individuelle Möglichkeiten, deinen individuellen Geschmack zu gestalten. Aber dass es wiederkommt, das stimmt, aber wie gesagt, als Inspiration, ja. Wenn du dich genauso anziehen würdest wie ich als Teenager in den 80er Jahren, dann würde auch heute auf der Straße jeder lachen und glaubt, die kommt aus der Schallerburg-Ausstellung.
Wieso, was hast du angehabt?
Ja, halt breite, sehr, sehr breite Gürtel, Plastikohrringerln, viele Plastikarmreifen, weiß-schwarz lackierte Fingernägel, Frisur so in der Art, wie es die Nena bei 99 Luftballons gehabt hat, teilweise auch so gestreifte Hosen, wie es die Nena angehabt hat. Ja, also man würde glauben, die alte spinnt.
Ich glaube, du würdest da wahrscheinlich positiv auffallen und würdest sofort nachgeahmt werden. Was ich mich schon frage, ist schon, aber damals sind diese Modearten ja schon aus Subkulturen entstanden und haben ganz stark Identität gestiftet. Das war bei uns zum Beispiel das Thema, hast du breite Hosen oder keine breiten Hosen? Also hast du die Skater-Hip-Hop-Hose oder gehst auf dünn und Punk, die aber die Generation vor uns getragen hat. Deswegen haben wir uns abgegrenzt mit diesen breiten Sachen. Und heute denke ich mal, wenn diese Dinge wiederkommen, kommen die dann in die kommen in einem ganz anderen ideologischen Paket daher.
Das habe ich eben gemeint mit der Individualität. Du kannst das heute tragen, ohne dass du in einer bestimmten Kultur oder Jugendkultur zugeordnet wirst. Ja. Also in unserer Zeit war das völlig anders. Ja. Das war, also in unserem Gymnasium war das völlig klar, wer ist ein Popper. Ja. Sowas hat man, also wäre halt für mich nicht in Frage gekommen in der Zeit. Und wer gehört halt eventuell zu Goths oder Gruftis oder so. Ja. Oder wer zieht das an, was die Mama daheim sagt. Ja. Also man hat die Leute sehr genau zuordnen können. Und das finde ich eben das Befreiende heute. Eigentlich ist das, ich finde, das ist zurückgegangen und man ist viel freier in seinen Ausdrucksformen.
Ich frage mich nur, ob es dann nicht teilweise auch schwierig ist, es ist ja auch so Rückzugsort, so eine Identität zu finden in einer gewissen Weise. Aber die Frage ist wahrscheinlich wie will man die beantworten? Aber natürlich frage ich mich, wenn heute schon alles schon ein bisschen, es wirkt alles ein bisschen verlebt wahrscheinlich auch.
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Aber ich glaube, heute ist es, also die Vorbilder sind anders. Ja, weil heute, glaube ich, orientieren sich doch viele Jugendliche vielleicht schon an denen Leute, die sie in ihrer Klasse sehen oder in ihrem Arbeitsumfeld möglicherweise. Aber ich glaube am meisten halt schon auf Instagram oder den Blogs, Modeblogs für Jugendliche, denen sie folgen. Ja. Also ich glaube, das ist schon anders. Ne? Also wir haben uns noch mehr selber überlegt, wie wollen wir ausschauen. Ne? Also das ging dann in eine ganz bestimmte Richtung. Eben nicht nur, was gefällt mir, sondern was will ich auch darstellen. Ne? Und heute ist es vielleicht, ein bisschen weniger Ideologie, aber halt mehr persönlicher Ausdruck. Vielleicht sagen wir mal so.
Aber gehst du dann manchmal durch die Straßen und denkst da so, ah, schau, ein Biedermeier-Zitat. Passiert dir sowas?
Ein Wiedermeier-Zitat, das habe ich, glaube ich, oder ja, es gibt ja Leute, die sind sehr stark beeinflusst von den Serien Bridgerton, ja, oder jetzt der neue Film Sturmhöhe.
Mhm,
ja,
also wo, die kenne ich nicht.
Das macht nichts. Ja. Aber die jungen Leute kennen ja, das, ja. Und da sehe ich halt dann wirklich, also so wie Margot Robbie, die Schauspielerin, eben die in Sturmhöhe spielt, da sehe ich dann schon Zitate. Ja, und die Zitate aus diesen Filmen oder Serien, die gehen dann zurück halt natürlich auf die wirkliche Mode, also Regency, also 1820er, 1830er. Mhm. Ich sehe das schon. Ja? Mhm. Also manche nehmen das durchaus auf. Doch, doch. Gerade in den letzten ein, zwei Jahren. Ja, doch.
Und da ist dieses Zitat dann tatsächlich ein Doppelzitat in einer gewissen Weise.
Ja, ich sehe dann so einen Rock, ja, also der sich eventuell an längst vergangenen Zeiten orientiert, mit einem Gürtel auch in der Art, oder ich sehe wirklich die großen Ärmel, damals Schinkenärmel genannt. Ja. Mhm. Und das sieht man halt auch in diesen Filmen oder Serien und das nehmen die jungen Mädchen dann auf.
Mhm. Spannend, total spannend, wie sie diese Dinge entwickeln. Wie werden wir, welchen Trend siehst du gerade?
Ja, das ist eben das, was ich vorher gemeint habe. So Trends in dem Sinn, so stark, wie sie dominant waren, ja, in den 1980ern oder um 2000, das sehe ich eben nicht mehr. Also das Einzige, was ich vielleicht sehe und was wirklich offenbar sehr viele Jugendliche auch tragen, ist das etwas Übergroße, die Oversize-Mode, wie es genannt wird. Ja. Also sehr weite Hosen, nicht nur oben und unten sind es weit und dann noch ein rechter weites Sakko drüber, das fällt mir auf. Ja. Und viel Schmuck auch, also bei Männern, also jungen Männern und jungen Mädchen, viel Ohrringeln, viel Ringe auf den Fingern, das fällt mir auf.
Was ist dein Lieblingskleidungsstück aus der Sammlung?
Mein Lieblingskleidungsstück aus der Sammlung ist ein Kleid aus dem Salon Emilie Flöge, so aus der Zeitung 1900, das wir auch in der Modeausstellung zeigen, das wirklich unglaublich toll gearbeitet ist und eben ein besonderes Identifikationsstück der Wiener Mode von einem Designhaus mit lauter Frauen. Also das finde ich einfach ganz interessant aus der Zeit.
Ja. Wie schaut das aus?
Überraschung, bitte in die Ausstellung kommen.
Schau dir das an, wie toll. Ich finde, das ist ein guter Abschluss, nämlich auch für unser Gespräch. Eines kann ich sagen, du hast mir jetzt schon wirklich ehrlich sehr viel Lust gemacht, diese Ausstellung zu sehen.
Danke.
Weil Überraschung, Überraschung, es ist immer wieder dasselbe, wenn man sich dann wirklich ernsthaft mit Dingen beschäftigt und wenn es auch am Anfang ein bisschen sperrig wirkt, wie die Farbe von Kleidung, dahinter steckt halt ein ganzes Universum interessanten Geschichten.
Ja, Gefühlen und Emotionen. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste in der Ausstellung. Ja.
Okay, liebe Michaela, herzlichen Dank, dass du zu uns ins Studio gekommen bist.
Ja, sehr gerne.
Und vielleicht dürfen wir dir vielleicht wieder mal einladen, weil eigentlich würde ich ja immer gern über die Sissi mit dir reden.
Können wir auch wieder machen.
Ganz ehrlich. Das ist so, du hast mir da die tollsten Geschichten erzählt und mir gedacht, da stecken wahrscheinlich noch viele Dinge in dir, die ausgesprochen gehören in diesem Podcast.
Ja, machen wir auch wieder mal.
Passt, weißt du schon, wann die Ausstellung?
Am 30.09. ist die Eröffnung.
30.09.
Ja, das heißt, ab 1.10. läuft sie dann.
Okay, super. Okay. Ja. Dann herzlichen Dank.
Danke.
Und auch an euch. Ich hoffe, es war so interessant wie für mich. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. So, das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann bitte ich euch, diesen Podcast auch in eurer Podcasting-App zu bewerten, weil das hilft, andere ihn zu entdecken. Ja, und ein Podcast, der nicht gehört wird, würde keinen Sinn machen. Gut, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr geht jetzt mit einem ganz neuen Blick für Farben in der Modewelt durch die Straßen. Bis zum nächsten Mal, euer Andreas.